Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Verse, die wir gleich hören werden als Predigtext, sie sind Teil des Wochenpsalms, die uns für diese Woche nach dem sechsten Sonntag nach Trinitatis geschenkt ist. Und dieser Wochenpsalm ist der Psalm 139. Und ich hatte ja gesagt, so alle Texte, die diesem Sonntag zugeordnet sind in der Perikopenordnung, sprechen in besonderer Weise von der Beziehung, die Gott zu seinem Volk und zu den Seinen hat. Und das, was wir gleich hören werden, ist genau das, dass hier jemand reflektiert, wie seine Beziehung zu dem lebendigen Gott ist. Es ist der König David, der uns Einblick daran gibt und gewährt, wie er eben vor ihm steht, dem lebendigen Gott, und was dieser Gott für sein Leben und Glauben ist. Wir wollen hören Psalm 139, die Verse 1 bis 16. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Amen. Wir wollen beten. Lieber und Heiland, du schenkst uns jetzt diese 16 Verse als Predigttext für diesen Sonntag. Wir wollen jetzt die Predigt eben hören über diese Worte, die der König David vor 3000 Jahren zu dir gesprochen hat, die uns tiefen Einblick in das geben, was es heißt, zu dir zu gehören und zu wissen, dass du da bist. Herr, wenn wir jetzt die Predigt über diese Worte hören, so wollen wir dich bitten, Herr, dass du diese Predigt selber segnen wollest, dass du sie für unsere Ohren und Herzen gestalten mögest. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, mit das Schönste, was man als Christ in seiner Nachfolge erleben darf, in der Gemeinde, aber natürlich immer wieder auch als Pastor in seinem Dienst, ist, wenn andere Leute Zeugnis geben von ihrem Glauben. Zeugnis geben davon, entweder wie sie zum Glauben gefunden haben oder aber was sie an Wunderbaren im Glauben erlebt haben mit dem lebendigen Gott und Herrn. Ich bin immer wieder beschenkt dadurch, wenn in der Seelsorge Geschwister zu mir kommen und davon dann berichten, wie Gott eingegriffen hat oder eben wie er sie zum lebendigen Glauben geführt hat. Ich darf hier immer wieder auch Evangelisationen machen. Ich rate dann immer den Veranstaltern, lasst bevor dann gepredigt wird, Zeugnisse geben, macht nicht irgendwelche blödsinnigen Theaterstücke oder irgendwelche, was weiß ich, Diashows von irgendwas, sondern lasst einfach Leute erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und ich habe schon häufig erlebt, ich habe so Zeugnisse bei Evangelisationsveranstaltungen gehört, da habe ich gedacht, ich will gar nicht mehr auf die Kanzel gehen, alles ist schon gesagt in einem Zeugnis, das der Bruder oder die Schwester hier gegeben haben. Aber nicht nur in dem, was einem Menschen erzählen, natürlich auch in all dem, was man lesen darf, in Lebenszeugnissen und Biografien von Brüdern und Schwestern, die vor uns gelebt haben, das ist beeindruckend, das stärkt mich und das hilft mir auch in meinem Glauben. Aber mithin die stärksten und intensivsten Zeugnisse finden wir natürlich in der Bibel. Da, wo Menschen in besonderer Weise erfüllt vom Heiligen Geist darüber sprechen, in welcher Beziehung sie zu Gott stehen und standen und was der Herr an ihnen getan hat. Das deshalb, weil natürlich diese Zeugnisse nochmal eine ganz andere Mächtigkeit und Vollmacht haben. Und das vielleicht mithin vollmächtigste und stärkste Zeugnis, Glaubenszeugnis, was wir finden in der Bibel, für mich zumindest, ist eben dieser Psalm 139. Etwas ganz Starkes, wo eben David uns noch einmal zeigt, wie Gott zu ihm steht und was Gott für ihn ist und was er erfahren hat, wie dieser Gott an ihm handelt. So habe ich denn diese Predigt überschrieben, Davids Zeugnis vom Herrn. Und ich hoffe, dass dieses Zeugnis euch und sie stärkt und vor allen Dingen, dass ihr dieses Zeugnis genauso auch mitsprechen könnt und um das wisst, was David hier im Heiligen Geist erkennen durfte. Davids Zeugnis vom Herrn, 5 Punkte. Erstens, David, der Herr erschuf David. Zweitens, gibt er Zeugnis davon, dass der Herr ihn erforschte. Drittens, der Herr umgab David. Viertens, der Herr erhält David. Und fünftens, der Herr überforderte David. Das Erste, wovon David hier Zeugnis ablegt, dass der Herr ihn erschaffen hat. Der Herr erschuf David. So heißt es hier. Denn du hast meine Nieren bereitet und mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Da drückt David in wunderbarer Weise aus, dass er nicht sich selber gehört, sondern dass er einen Schöpfer hat, einer, der ihm das Leben gegeben hat und der schon um seine Existenz wusste mit allem, was kommen sollte, längst bevor ihn sein Vater Isai mit seiner Mutter gezeugt hatte. Er war schon da, längst bevor die Erde geschaffen wurde, in den Gedanken des lebendigen Gottes. Und alle Tage, die David erleben sollte hier auf Erden, die waren schon in das Buch Gottes geschrieben, von denen noch keiner da gewesen war. Das darf David erkennen und davon gibt er Zeugnis. Und Gott wollte das, dass wir das hören, dieses Zeugnis, dass eben nicht nur David das weiß, sondern dass auch wir das wissen. Wir gehören nicht uns selber, sondern wir sind Geschöpfe. Wir sind geschaffen. Wir haben es eben auch bezeugt nochmal im Glaubensbekenntnis wie jeden Sonntag. Ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erde. Und Gott hat eben nicht nur Himmel und Erde gemacht, die Wasser und die Tiere, sondern er hat auch uns das Leben gegeben. Er hat uns geschaffen. Und wir sind sein Eigentum. Wir gehören ihm. Weil David wird das ganz deutlich, nicht nur hier, an vielen Stellen der Bibel, auch im Neuen Testament, wenn wir den Stammbaum lesen von Jesus, Lukas 3, da heißt es immer halt, David war ein Sohn Isais, der war ein Sohn Obeds, der war ein Sohn Boas, dann geht das runter, der war ein Sohn Setz, der war ein Sohn Adams. Er war Gottes, also Adam gehörte Gott. Und damit ist alles andere, was auch von Adam kommt, natürlich Gottes. Er gehört Gott und genauso gehören wir zu Gott, weil er uns erschaffen hat. Wir sind sein Eigentum. Und das darfst du noch einmal neu hören, gerade deshalb auch, weil zum Wochenspruch dir noch einmal vor Augen gestellt wurde, dir und mir. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Dann kommt es, du bist mein. Wir sind Geschöpfe und weil wir geschaffen sind vom Schöpfer, sind wir Eigentum. Das proklamiert die Bibel immer und immer. Jetzt könnte ich hier 20 Minuten Bibelstellen aufzählen. Ich lasse es bei einer noch halt. Psalm 24, Vers 1. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wir sind von ihm geschaffen und so sind wir sein Eigentum. Das ist ganz selbstverständlich. Wenn ihr zu Hause ein Bild malt, dann gehört das Bild euch. Und da könnt ihr mitmachen, was ihr wollt. Ihr könnt es in den Bilderrahmen packen, ihr könnt es aber auch nehmen, weil es euch nicht gefällt und in den Mülleimer schmeißen. Und so hart das wie für das Bild ist, so gilt das auch für unser Leben. Wir haben einen Gott, dem wir gehören. Und wir sind sein Eigentum. Und das hören viele Menschen, gerade wenn ich das auch so scharf formuliere, wie mit dem Bild als eine Zumutung. Wie? Also so geht es ja nicht mit diesem Gott auf Augenhöhe, so als Gegenüber. Das will ich mir vielleicht noch gefallen lassen und der hat ein bisschen mehr drauf als ich. Aber Eigentum, dass der vollständige Verfügungsgewalt über mein Leben hat, ja, so ist das. Er entscheidet alles. Der hat entschieden, ob du als Frau oder Mann geboren wurdest. Der hat entschieden, in welche Familie du hineingekommen bist. Er hat entschieden, ob du 1,78 oder 1,84 groß bist. Er hat entschieden, an welchem Tag du geboren wurdest. Und er hat auch jetzt schon entschieden, an welchem Tag du sterben wirst. Du bist komplett in seiner Hand. Der entscheidet, so sagt es die Schrift selbst, darüber, wann welches Haar von deinem Haupt fällt. Du bist Eigentum. Es gibt einen Entscheider in deinem Leben. Das ist nicht deine Ehefrau, das sind nicht deine Eltern, das ist der lebendige Gott. Er entscheidet in letzter Konsequenz alles. Bei allem, was er dir auch noch an Möglichkeiten gibt und mir, was wir tun können, wir sind seine Geschöpfe. Und nochmal, das müssen wir erstmal anerkennen, das ist wichtig. Nochmal, ich weiß, dass einigen, die jetzt hier sitzen und zugeschaltet sind, das so ein bisschen quer geht. Aber wenn wir das nicht anerkennen, dann geben wir Gott im Grundlegendsten nicht die Ehre, die ihm gebührt. Weil wir uns dann selber als Herren über unser Leben aufspielen, was ja auch der Wahrheit nicht entspricht. Was haben wir denn getan, um in diese Welt zu kommen? Und was werden wir tun, um zu verhindern, wenn es eines Tages heißt, zu sterben? Nichts. Wir sind nicht die Herren über unser Leben. Und trotzdem tun wir häufig so. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das an diesem Sonntag noch einmal hören, dass unser Herr und Heiland uns sagt, du bist mein. Du bist mein Geschöpf. So wie er David geschaffen hat, so hat er uns geschaffen und deshalb hat er Eigentumsrechte an uns. Und wohl dem, der das im Glauben fassen kann und das auch immer wieder dem lebendigen Gott zur Ehre sagt. Herr, du bist mein Herr. So geht ja dieser Psalm los. Herr, du bist der Chef, du bist der Eigentümer. Das steckt letztlich in diesem Herr drin. Du bist alles, ich bin nichts. Denn du bist der Schöpfer, ich bin nur das Geschöpf. Aber diese dogmatische Aussage, dass Gott alles erschaffen hat, dass er den David erschaffen hat, dass er uns geschaffen hat und dass er unser Eigentümer ist, das ist nicht nur eine Zumutung, das ist ein extremer Zuspruch. Eben im Wochenspruch hieß es ja, du bist mein. Aber los geht der Wochenspruch mit, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du musst keine Angst haben. Du musst dir keine Sorgen machen um dein Leben, weil du gehörst ja mir. Ich kümmere mich schon um alles. Bitte komm zu mir, sagt Gott, mit all deinen Sorgen, mit all deinen Problemen. Du, mein Eigentum, komm zu mir, ich werde dir helfen, ich werde mich um dich kümmern. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, lässt er uns durch den Mund des Petrus sagen. Das ist so, wenn ihr Hauseigentümer, so erkläre ich das immer wieder, wenn ihr Hauseigentümer seid und die Dachrinne kaputt ist oder das Dach leckt oder die Heizung kaputt gegangen ist, dann seid ihr dran und dann müsst ihr bezahlen. Da müsst ihr euch kümmern und sorgen, dass das Haus in Ordnung kommt. Seid ihr aber nicht Eigentümer, sondern nur Mieter, was macht ihr? Der holt den Telefonhörer ab. Und dann gebt ihr das weiter an dem das Haus gehört. Und dann kümmert der sich darum. Das dürfen wir jetzt wieder übertragen auf unser Leben. Wir sind nicht Eigentümer. Wir sind nur Geschöpfe. Wir haben einen Eigentümer und der sagt uns, bitte ruf immer an. Und ich werde auch keinen Ärger machen, wenn du mit Problemen kommst, so wie unsere Hauseigentümer, die dann sagen, oh, schon letztes Jahr die Heizung repariert oder das, ich habe selber kein Geld. Nein, der hilft uns bei allen Gelegenheiten. Wir haben einen Eigentümer und deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil wir sein sind, so heißt es im Wochenspruch. Das ist etwas ganz Wunderbares. Für den wirklich Gläubigen ist das keine Zumutung, dass wir Eigentum sind. Ist eine extreme Entlastung. Hey, wie wunderbar, dass mein Leben, meine Gesundheit, meine Familie, alles was kommt, nicht in meinen Händen steht, sondern dass er da ist, der lebendige Gott. Ja, dass selbst ich mich mit dem, was ich bin, nicht zu rechtfertigen brauche. Ich bin ein Geschöpf. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Menschen sich mittlerweile rechtfertigen müssen für ihr Leben. Geht schon bei der Geburt los. Behinderte Menschen sollen abgetrieben werden. Soll es immer weiter aufgelöst werden, all die Abtreibungsgesetze. Leben wird leider nicht mehr geschützt in unserem Vaterland, wie es eigentlich sein sollte zu Beginn des Lebens. Am Ende des Lebens genau dasselbe. Da will man jetzt Sterbehilfe, alles straffrei machen halt, ne? Damit ja die Leute, die nicht mehr produktiv sind, die das Bruttosozialprodukt nicht mehr hochbringen können, die dann nur noch Kosten in den Altenheimen, damit die sich ja schön abspritzen lassen halt, nicht das ist dann gefordert. Und so geht das weiter, nicht nur am Ende und am Anfang, auch in der Mitte des Lebens zählt nämlich nur noch das halt nicht, was schön und glänzend ist. Müsst ihr mal gucken, Germany's Next Topmodel und alles, was uns erklärt wird, wie man alles zu sein hat. Und dann machen die Menschen die Maßstäbe und weh dem Volk und weh der Gesellschaft, wo die Menschen die Maßstäbe über menschliches Leben machen. Was lebenswertes Leben ist und nicht lebenswertes Leben, das haben wir vor knapp 100 Jahren in unserem Vaterland erlebt, was das für Unmenschlichkeiten bringt. Wie gut, dass wir einen Gott haben, der uns geschaffen hat und der uns so wollte, wie wir sind. Das schreibt hier David. Ich bin wunderbar gemacht, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und nicht, weil das jetzt so der absolut Allerschönste damals gewesen ist, sondern weil Gott ihn geschaffen hat. Deshalb darf David ein Ja zu seiner Person bekommen. Das war für mich, als ich zum Glauben gekommen bin, was ganz, ganz Wichtiges und Zentrales. Ich bin ja mit 15 Jahren, war damals in der Pubertät halt, ne, zum Glauben gekommen. Und das war so eins der ersten Dinge, die ich verstanden habe. Gott hat ein Ja zu mir. Ich darf so sein, wie ich bin. Nicht, dass alles in Ordnung ist. Ich bin ja ein Sünder und Schuldiger, dafür ist er gestorben. Aber für meine Existenz muss ich mich nicht zu rechtfertigen. Denn die ist mir geschenkt von einem ganz anderen, nämlich von dem lebendigen Gott. Ich bin sein Eigentum. Und das ist so persönlichkeitsstärkend, dass ich nicht deshalb geliebt bin, weil ich gut aussehe, weil ich viel Leistung in der Schule oder im Studium oder in der Ausbildung gebracht habe, weil ich viel Geld verdiene, weil ich eine gute Mutter, ein guter Vater bin. Nein, ich darf so sein, wie ich bin, weil Gott mich geschaffen hat und mich lieb hat. Und das darf dann zum Ja in meiner Persönlichkeit zu mir führen. Das ist etwas ganz Starkes. Das darfst du auch wissen. Du musst dich nicht für deine Existenz vor anderen Menschen rechtfertigen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Er hat dich geschaffen. Du bist wunderbar gemacht und kein Mensch dieser Welt hat das Recht, dir diese Schönheit und dieses Wunderbare abzusprechen. Ganz gleich, ob du 85 bist und vielleicht dement wirst und nicht mehr so gut aussiehst wie mit 18 oder ob du körperbehindert bist, es spielt keine Rolle. Der Herr hat dich gemacht und hat ein Ja zu dir und deshalb darfst du auch ein Ja zu dir selber haben. Das ist das erste Zeugnis von David vor dem Herrn, dass der Herr David erschaffen hat. David erschuf den. Der Herr erschuf David. Ein zweites. Der Herr erforschte David. Da heißt es hier, an Versen 1 bis 4, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Und im Psalm 16 nochmal dieser wunderbare Vers, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Der Herr erforscht David. Er erforscht ihn und kennt ihn ganz genau. Wenn wir die Geschichte von David so ein bisschen kennen, wie die Bibel sie uns überliefert, dann wissen wir, wie das auf wunderbare Weise deutlich wird. Schon bei seiner Erwählung. Saul wird ja verworfen und dann kriegt Samuel den Befehl, salbe den Sohn Isais zum König über Israel. Und dann geht er zu Isai her und er lässt dann seinen ältesten Sohn kommen, den Eliab. Und Samuel denkt, super, das ist also ein Spitzenkandidat für den König. Wie gut der aussieht, so groß gewachsen. Alles, was passend ist und will schon loslegen. Und dann sagt Gott, nein, der ist es nicht. Und dann müssen 6 weitere Söhne antanzen. Und Gott sagt immer, das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht halt nicht. Und dann ist niemand mehr übrig. Ja. Und dann sagt Samuel, sag mal, ist denn das alles gewesen halt? Ich habe natürlich noch einen, aber das ist der Mickrige, der Kürzeste halt nicht. Mein Achter, ne? Also der ist am Feld bei den Schafen halt. Ne? Der kann es ja nicht sein. Sag, lass den mal kommen halt nicht. Und dann sagt Gott, ja, der ist es. Und dann sagt er diesen Satz, der Mensch sieht, was vor Augen ist, sagt der Herr zu Samuel. Der Herr aber sieht das Herz an. Und der Herr hatte das Herz dieses Jungen angesehen. Wie dieser Junge gebetet hatte, als da Löwen und Bären kamen, um die Schafe zu überfallen und sich komplett auf ihn verlassen hat, auf den lebendigen Gott. Und dann den Löwen und Bären entgegengetreten ist und die vertrieben hat. Ein Kapitel später, nachdem er berufen wird, kommt die Geschichte mit dem Goliath. Und da zeigt sich ganz genau, was dieses Herz ausmacht. Ganz Israel hat die Hosen voll vor diesem Krieger, aber David nicht. Weil er Gott vertraut. Der kannte den, hat ganz genau in sein Herz geguckt. Er wusste, was für ein Kaliber ist halt nicht. Und mit dem wollte er sein Reich bauen. Dem hundertprozentig verglaubt und vertraut. Obwohl, so ein kleiner Junge vom Bär und vom Löwen, wie soll es denn gehen? Kann nicht funktionieren. Es sei denn, der Herr ist auf seiner Seite. Das war das Denken und Trachten Davids. Wie wunderbar, was der Herr da im Herzen von David gesehen hat. Aber das ist nicht nur das Wunderbare, was der Herr gesehen hat. Der hat auch in sein Herz hineingeguckt. Mit all seiner Verdorbenheit, denn das ist ja David gewesen, nicht nur ein großer Gottesmann, der vertraut hat, sondern der war, wie wir alle auch, Sünder und Gerechtfertigter gleichzeitig. Der hatte gesehen, was er gemacht hatte mit der Frau des Uriah, wie er die genommen hatte, Ehebruch betrieben hat. Und wir dann in kaltblütigster Weise den Uriah hat abmetzeln lassen, schlimmer Mörder war. Und wir alles verbergen konnte. Keiner hat es mitgekriegt, wie der das perfekte Verbrechen begangen hatte. Nur der leider nicht gerechnet hatte damit, dass der Herr ihn erforscht und in sein Herz hineinguckt. Und er dann den Propheten Nathan schickt und diese Geschichte mit dem Schaf erzählt. Und als dann David das Urteil spricht über diesen Mann, Nathan nur sagt, du bist der Mann. Und das David erkennen muss. Er weiß alles. Wir haben letzte Woche diesen Predigtext gehört von Philippus, Johannes 1, wie er Nathanael zum Glauben bringen will und der so skeptisch gegenüber Jesus ist und der dann doch mitkommt halt und dann Jesus sagt, nicht ein wahrer Israelit, in dessen Herz kein falsches halt. Und er sagt, woher kennst du mich denn? Und dann dieses Wort kommt, noch ehe Nathanael dich gerufen hat, sah ich dich unterm Feigenbaum und der sofort erkennt mit einem Mal, der weiß alles, der kennt meine tiefsten Gedanken halt, nicht der Herr kennt uns, er kennt uns, er weiß um uns, er erforscht uns. Und das nicht nur für David, sondern nicht nur für den Nathanael, auch für uns. Und auch das ist so ähnlich wie eben mit dem Erschaffensein und Eigentumsein, sowohl eine Zumutung, aber eben auch eine zuversichtliche Zusage. Zumutung natürlich für all das Dreckige, was in unserem Leben ist, aber auch wenn der Herr uns kennt, dann wissen wir, wenn er sowieso um alles weiß, dann kann ich auch ganz frei vor ihn treten mit dem Bekenntnis meiner Schuld. Vor dem muss ich nicht spielen wie der Pastor vor der Gemeinde oder wo der eine Bruder vor dem anderen Bruder in der Gemeinde oder sonst irgendwas. Der Herr sieht alles und er ist ein wunderbarer Therapeut und wir können zu ihm kommen und dürfen ihm alles sagen. Wir können mit ihm sprechen. Und er ist der Experte über unser Leben, nicht irgendwelche Psychologen oder irgendwelche Ärzte. Er, der lebendige Gott, der uns geschaffen hat. Und das ist so befreiend, wenn man ganz offen vor den Herrn tritt und dann auch mal richtig auch komplett seine Schuld und Sünde bekennt. Ihr wisst, dass von den 7 Bußpsalmen in der Bibel 6 von David geschrieben sind, weil er das nämlich wusste. Der Herr kennt mich, der erforscht mich, der guckt auch in die letzte Ecke meines Lebens. Und die Bibel sagt deutlich, was das für, entschuldigt das Sabbat, was das für ein Drecksack gewesen ist. Ich erinnere noch einmal, Mörder und Ehebrecher halt. Ne? Der hatte mehr im Kerbholz als wir. Aber was den ausgezeichnet hat, ist, dass er das wusste, Gott sieht das. Und ich muss mit meiner Schuld vor ihn halt. Ich muss es immer wieder bringen halt. Denn er kennt mich und erforscht mich. Und das ist auch wichtig, dass wir das wissen. Wir haben einen Gott, der alles weiß. Jedes Wort, was wir morgen sagen werden, was wir in einem Jahr sagen werden, alles, was schon gewesen ist und alles, was noch kommen wird. Er weiß um alles und kennt alles. Und deshalb können wir nur eins machen. Immer wieder mit all dem, gerade was falsch und verkehrt ist, zu ihm zu kommen und es ihm hinzulegen. Wir dürfen aber auch darauf vertrauen, dass er unser Herz sieht, im Positiven. Jetzt nicht nur im Negativen, dass er unsere Sünde sieht, sondern eben auch im Positiven. Da, wo vielleicht irgendwas wieder nicht geklappt hat, wo wir versucht haben, missionarisch mit unseren Kindern oder Enkeln zu sprechen, halten und zu sagen, und es ist auf Erden zwischen Menschen nichts passiert. Der Herr sieht unser Herz an. Und er segnet uns für die Dinge, die dann in seinem Sinne sind. Das dürfen wir wissen. Wir dürfen wissen und das als Zeugnis David annehmen. Der Herr erforscht ihn, David, aber er erforscht und kennt auch uns. Ein drittes Zeugnis von David. Der Herr umgab David. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das hat er immer wieder erlebt und erfahren. Ich habe eine Predigt vor einigen Jahren hier gehalten über 1. Chronik 18. Da heißt es auch nochmal, der Herr half David überall, wo er hinzog. Überall, egal was passierte. Nicht nur, als es so ganz, ganz gut lief als mächtiger König, sondern auch, wo er damals von Saul verfolgt wurde, wo er zu den Philister gehen musste. Der Herr half ihm überall, überall und immer. Und das drückt David eben hier aus. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das meint, das gilt für jeden Zeitpunkt und für jeden Ort. Von allen Seiten und zu allen Zeiten. Immer und überall. Von allen Seiten und zu allen Zeiten. Und das gilt nicht nur für den David in seinen Höhen, in seinen Tiefen. Es gilt auch für dich. Von allen Seiten umgibt dich der Herr und er hält seine Hände über dir. Darauf darfst du vertrauen. Das darfst du als Zeugnis annehmen und das darfst du als Wahrheit deines Glaubens auch wissen. Wenn er dein Herr ist, Jesus Christus, da bist du nie allein. Ganz gleich, was passiert, er ist da. Und dann darfst du frohgemut in all das gehen, was vor dir liegt. Wissen, dass das manchmal nicht einfach ist, aber du bist nicht alleine. Nochmal diese Geschichte mit dem Kampf vor Goliath. Nicht, da sagt eben David, der Herr, der mich vor dem Löwen und dem Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Das ist genau diese Gewissheit, zu wissen, Er ist immer und überall bei mir. Er umgibt mich von allen Seiten und zu allen Zeiten. Und das gilt auch für dein Leben. So wie der Herr dich bis hierhin geführt hat, bei all dem Wunderbaren, das er in deinem Leben getan hat, so wird er dich morgen, in der nächsten Woche, im nächsten Monat und im ganzen nächsten Jahr und bis zum Ende deines Lebens führen. Er ist immer da. Wir haben hier im Kirchraum hinten die Menorah stehen. Und das ist eben ein Zeichen für den alten Bund, unsere Verbundenheit, die wir auch natürlich mit dem Volk Israel haben. Und diese Menorah drückt diesen Psalm 139, Vers 5 aus. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Es sind sieben Leuchter und der in der Mitte, die Kerze in der Mitte, der Leuchter in der Mitte steht für den Menschen. Und wir haben in dieser dreidimensionalen Welt, ja, vorne und hinten, oben und unten, rechts und links. Und dafür stehen die sechs Arme. Von allen Seiten umgibst du mich. Rechts und links bist du da, oben und unten, vorne und hinten. Von da, wo ich herkomme, da, wo ich hingehe, was neben mir passiert, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wenn ich mit den Konfirmanden in der ersten Stunde des Konfirmandenunterrichts ihnen die Kirche zeige, und die sind dann ja verpflichtet, in den Gottesdienst zu gehen, und ich weiß schon, wenn man so 30, 35 Minuten predigt, das ist für so einen Konfirmanden nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtig halt, sage ich, wenn es mal ein bisschen langweilig wird, nicht, dann guckt ihr hinten auf die Menorah. Und dann erinnert ihr euch dran, dass Gott bei euch ist. Wenn er nichts so richtig was aus der Predigt mitnimmt, aber dann guckt er die Menorah an und dann denkt ihr an dieses Bibelwort, das ist so die erste Andacht, die ich im Konfirmandenunterricht mache in der ersten Stunde, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist was ganz Wichtiges, dass das die Konfirmanden direkt am Anfang des Unterrichts und ihres Glaubenslebens lernen halt. Gott ist da, zu allen Zeiten und von allen Seiten. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und das darf ich dir auch noch einmal sagen. Du bist nicht alleine. Gott ist da und er umgibt dich von allen Seiten und erhält seine schützenden und segnenden Hände über dir, unter dir, neben dir, vor dir und hinter dir. Du bist nicht alleine, er schützt dich. Dieses Zeugnis, David, darfst du genauso für dein Leben hören. Ein viertes, der Herr erhält David. Vielleicht haben Sie ein bisschen gestutzt, als ich die Predigtpunkte vorgelesen habe. Da heißt es im ersten Punkt, der Herr erschuf David, der Herr erforschte David, der Herr umgab David. Im fünften heißt es, der Herr erfordert. Alles Punkte formuliert in der Vergangenheitsform, perfektisch, also das, was zurückliegt. Aber im vierten Punkt steht hier, der Herr erhält, präsentisch. Habe ich da nicht richtig aufgepasst oder nein, das habe ich ganz bewusst hier hingesetzt. All die anderen vier Punkte sind tatsächlich Zeugnis von dem, was David damals vor 3000 Jahren gegeben hat. Und er hat auch das Zeugnis damals vor 3000 Jahren gegeben, dass der Herr ihn erhalten würde. Deshalb hätte ich auch hinschreiben können, er erhielt David. Aber hier heißt es ja im Vers 8, bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch da. Das heißt nicht, dass David sich zu Leichnamen gelegt hätte, das war dem Israeliten strengst verboten halt. Nämlich die galten als kultisch unrein halt und wenn jemand eine Leiche berührte, das war ganz schlimm, der musste sich entsühnen halt. Also hier ist klar gemeint, bettete ich mich bei den Toten, wenn ich sterbe, so bist du auch da. Deshalb habe ich das hier präsentisch formuliert. Der Herr erhält David. Die anderen vier Punkte hat er alles erlebt damals, aber das andere lebt er jetzt noch, natürlich auch die anderen vier Punkte, aber jetzt im Moment lebt David, denn er hat sich ja damals zu den Toten gebettet. Die Bibel berichtet davon, wie das war, wie der uralt geworden ist halt, nicht als ihm Abisack von Schunem nachbringen und er kann nicht warm werden, er kennt die Frau nicht halt und dann schließlich stirbt und zu den Vätern beerdigt wird halt. Das wird alles berichtet halt. Da hat er sich bei den Toten gebettet, aber da war nicht Schluss, da war nicht Finsternis, wie es hier heißt, sondern Licht, da ist es weitergegangen. Der Herr hat David erhalten. Der lebt jetzt in der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem. Dieser David ist nicht tot. Das bezeugt er hier. Das bezeugt er hier. Obwohl er von Jesus noch nicht direkte Kenntnis hatte, aber das erleben wir immer wieder in den Psalmen von David, dass immer wieder auf Jesus eben rekurriert wird. So auch hier. Bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch da. Und die Finsternis, die ist nicht Finsternis, sondern Licht. Wie soll das denn sein? Das hat er im Geist eingegeben bekommen, nicht vollständig verstanden, aber wir begreifen es. Und er begreift es jetzt auch. Denn er erlebt jetzt die Erhaltung von dem lebendigen Gott. Dass er eben nicht dem Tod preisgegeben wird, sondern dass das finale Happy End für ihn kommt und dass er das in aller Ewigkeit erleben darf. Und das darfst du auch wissen aus diesem Zeugnis des Davids hinein. Wenn er dein Herr ist, Das ist die Voraussetzung. Wenn der Jesus nicht dein Herr ist, dann kannst du Angst haben, dann musst du dich fürchten, wenn du nicht sein Eigentum bist, auf das, was kommen wird. Aber wenn Jesus dein Herr ist, dann wirst du sehen, dass er dich erhält, selbst wenn du stirbst. Und wenn du dann gestorben bist, dann ist nicht Finsternis, sondern Licht. Und dann ist, wie es im Losungstext heute heißt, Gott da und wird alle Tränen von deinem Angesicht abwischen, Jesaja 25. Dann wird, was die Johannes 16 Lehrtext ist, deine Traurigkeit sich in Freude verwandeln. Das ist das Erhalten und nicht so ein bisschen lebenserhaltend, so wie was weiß ich hier, wenn man einen schweren Unfall hatte und die Mediziner im Krankenhaus versuchen, so ein bisschen lebenserhaltende Maßnahmen, sondern er erhält dich zu einer wunderbaren Existenz. Das durfte David so ein bisschen vernebelt sehen. Das bringt er hier zum Ausdruck. Wenn man diese Verse liest mit der Finsternis, mit dem Licht, dann weiß man, das konnte er noch nicht ganz fassen. Aber wir dürfen es in Christus ganz fassen und dürfen wissen, wir werden auch erhalten. David ist erhalten worden vom Herrn. Er erhält ihn noch heute und wird ihn erhalten in aller Ewigkeit und uns auch, weil er eben unser Herr ist. Und wenn wir zu ihm gehören, dann werden wir leben. Und das, was uns ausmacht, ist eben, dass wir dann Gott den Herrn nennen, Jesus den Herrn nennen. Das ist die einzigste Bedingung. Wenn er unser Herr ist, dann dürfen wir die Liebe Gottes in besonderer Weise spüren. David heißt übrigens übersetzt was? Geliebter. Deshalb sein Zeugnis, da dürfen wir uns auch mit hineinstellen, denn wir sind auch David. Zwar kein König vor 3000 Jahren, aber wir sind geliebt und deshalb dürfen wir dieses Zeugnis auch genauso mitsprechen, wie er es hier getan hat, dass wir Geschöpfe sind, dass er uns erforscht und kennt, dass er uns umgibt und dass er uns eben erhält. Das ist das Zeugnis des geliebten Davids und das ist das Zeugnis von uns, das wir geben dürfen, dass wir wissen dürfen, wir sind erhalten in aller Ewigkeit. Und das, und damit komme ich zum fünften, ist schlicht etwas, was David nicht verstehen kann. Es überfordert ihn. Der Herr überfordert David. Das, was der Herr David offenbart hat und wovon er hier Zeugnis gibt, das ist für ihn zu groß. So heißt es hier im Vers 6. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch und ich kann sie nicht begreifen. Liebe Geschwister, im Nachdenken über den lebendigen Gott, über das, was er in unserem Leben gegeben hat, werden wir genau an diesen Punkt kommen, wenn wir in einer lebendigen Gottesbeziehung stehen. Dann werden wir nicht dazu hinkommen, dass wir das irgendwann endgültig begriffen und verstanden haben und sagen können, so ist es jetzt und fertig, abgeschlossen, schreibe ich so in 25 Seiten hin, kann ich jedem weitergeben, sondern wenn ich mit diesem lebendigen Gott lebe, der mit einem Wort Himmel und Erde gemacht hat, und erfahre, wie er in meinem Leben handelt, ja, dass er mich so sehr lieb hat, dass ich David bin, dass er sich selber für mich hingegeben hat, für mich gestorben ist, dass er alles weiß, was schon war und was noch werden wird, das werde ich nicht begreifen können. Ich kann es nicht verstehen. Wenn man an dem Punkt im Glauben angekommen ist, ist man sehr weit. Schwierig wird es für diejenigen, die immer noch denken, oh, ich will diesen Gott begreifen und verstehen und in mein System reinbringen, dass ich ihn irgendwann begriffen habe. Das nennen wir dann Theologie. Und wenn dann die schlauen Männer und Frauen irgendwelche Dogmatiken schreiben und meinen, so mit 4 oder 5 Büchern halt, sind die dann fertig halt. Karl Barth, der hat so eine ganze Bibelreihe geschrieben, wurde nicht fertig damit halt zu sagen, das ist das. Du kannst Gott nicht fassen. Der ist nicht fassbar, auch schon bei seiner Offenbarung oder seinen Offenbarungen. Nicht fassbar. Als er sich Mose offenbart im brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt, ist ja auch nicht zu begreifen, wie kann der brennen und nicht verbrennen, halt nicht, da gibt ihm den Namen, wie heißt denn du? Jahwe. Was heißt dieser Name? Ich werde sein, der ich sein werde, ich werde mich als der offenbaren, der ich mich offenbaren werde. Pack mal diesen Namen, übersetz mal diesen Namen, geht nicht. Als er Elia begegnet, der Gott in der Offenbarung am Horeb halt, da ist er im leichten Säuseln des Windes. Fass mal so ein leichtes Säuseln des Windes, wie willst du das packen? Das ist nicht fassbar, das ist nicht verstehbar. Es gibt in der Bibel ein ganzes Buch, das Hiob-Buch, das davon handelt, wie schlaue Theologen die Freunde Hiobs dem Hiob Gott erklären wollen. Sie sagen nichts Falsches, aber die begreifen den nicht. Aber diese Hybris, dass sie überhaupt versuchen, Gott in ihr System reinzupacken, führt dazu, dass Hiob am Ende des Buches für die Fürbitte tun muss, weil sie sonst von Gott vernichtet werden halt, nicht weil die wirklich gedacht haben, wir können Gott erklären. Und dann zum Schluss, als Gott selber mit Hiob spricht halt, ich muss ja auch nur verstehen, ich habe nichts begriffen halt. Ich schmeiß mich nur in die Erde halt, bei allem, was gewesen ist. Ich kann dich nicht begreifen. Und auch bei Jesus Christus halt, immer wieder ist das so gewesen, dass die Jünger es nicht begreifen können, am Berg der Verklärung halt, die raffen nicht, was vor sich geht. Entschuldige, wenn ich das so platt sage halt. Bei der Sturmstillung, die verstehen nicht, wer da vor ihnen steht. Aber wisst ihr, das ist eben so, wenn man mit dem lebendigen Gott Umgang hat. Wenn man von dem Zeugnis gibt und einer erklärt, ich habe ihn vollständig begriffen, So wie ich Integralrechnung begreifen kann hier oder Differentialrechnung, das kann ich jemandem erklären, das habe ich vielleicht allumfänglich begriffen und verstanden. Aber nicht den lebendigen Gott. Das übersteigt alles, wenn du mit dem lebst. Ich habe die Geschichte schon mehrfach auch hier erzählt, das ist, musste ich auch erst begreifen. Ich bin wirklich noch ins Studium gegangen, in mein Theologiestudium, und habe gedacht, ja, hier kriegst du jetzt alles beigebracht und am Ende von dem Studium, da bist du fertig. Und ich habe alles, was ich von Gott begriffen habe, dann notiert und aufgeschrieben, auf Karteikarten, zugeordnet, in Verhältnis miteinander gesetzt. Und das Ding wird immer, immer, immer größer. Je länger ich dann Dinge gelesen habe, verstanden habe, immer mehr wuchs das an und wuchs das an, bis ich schließlich verstanden habe, das kriegst du nicht ins System. Das ist ein Unding und habe alles weggeschmissen. Das bereue ich heute sehr, weil viele gute Erkenntnisse drauf waren. Aber die wichtigste Erkenntnis war die, dieser Gott überfordert nicht kleines Licht, aber sowas von massiv, dass das nicht zu begreifen ist, wie er ist. Ich kann es mir immer nur wieder in seinen Offenbarungen schenken lassen, in seinem Wort zu sehen, wie wunderbar das ist, mit ihm zu leben, wie großartig halt. Denn alles, was er ist, übersteigt mein Denken um ein weites halt. Er ist um so vieles herrlicher, mächtiger, wunderbarer, als es jeglicher Menschenverstand, vor allen Dingen meiner, fassen kann. Und damit sind wir genau bei David. Und wenn du manchmal Gott auch nicht begreifst und fassen kannst, dann bist du auf einem guten Weg. Vor allen Dingen dann, wenn du seine Größe, seine Herrlichkeit und seine Liebe und Barmherzigkeit zu dir nicht fassen kannst, dann weißt du, dann hast du was erkannt, dass es so viel größer, herrlicher und wunderbarer ist. Und das überfordert uns, weil wir eben da nicht die Kapazitäten haben. Aber da sind wir in guter Gesellschaft. Genauso ist es dem David, genauso ist es den Männern des Glaubens in der Bibel gegangen. Und so geht es auch uns, wenn wir über Gott nachdenken, wenn wir von ihm Zeugnis geben, dass es uns immer wieder überfordert, weil er eben größer, herrlicher und gewaltiger ist, dieser unser Herr und Heiland in Jesus Christus. Davids Zeugnis vom Herrn. Der Herr erschuf David, der Herr erforschte David, der Herr umgab David, der Herr erhält David und der Herr überfordert David. Ich hoffe, dass ihr dieses Zeugnis des Königs David genauso auch zu eurem Zeugnis machen könnt. Und dass, wenn ihr in der nächsten Woche den Wochenpsalm noch einmal lest und sagt, hey, hier kann ich mich genau reinsetzen. Wenn hier von ich die Rede ist, dann spricht nicht der König David, sondern da spreche ich. Ich, den der Herr erschaffen hat. Ich, den der Herr kennt und erforscht. Ich, den der Herr umgibt und ihm hilft. Ich, den der Herr erhält. Und ich, der den Herrn nicht fassen kann, der immer wieder überfordert ist, davon zu begreifen, wie großartig dieser Herr und Heiland ist. Möge unser Herr und Heiland Jesus Christus diese Predigt über das Zeugnis David an deinem Glauben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.